Ja, deine Chance auf Mehrwert. Warum brauchst du Jesus? Die Frage klingt vielleicht für manche Menschen ziemlich lächerlich, wo man sich sagt, naja, dieser Jesus, der hat vielleicht mal gelebt, aber was hat der mit meinem heutigen Leben zu tun? Ich meine, es gab ja viele Menschen, die gelebt haben, die die Weltgeschichte geprägt und verändert haben. Manche im positiven Sinne, andere im negativen Sinne. Ich zum Beispiel als Deutscher, wenn ich so in afrikanische Länder oder auch asiatische Länder reise, dann werde ich zum Beispiel nach Adolf Hitler gefragt. Den kennt man komischerweise überall. Selbst im Sudan, in hintersten Ecken, kennen Menschen Adolf Hitler. Ja, dieser Mann hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen in der Menschheitsgeschichte, leider einen sehr, sehr negativen. Aber das ist ein Mann, den kennt man. Einfach durch das Schlechte, was er gemacht hat. Man kennt auch Gandhi, man kennt Mutter Teresa. Es gibt einfach Menschen, die hatten eine bedeutende Persönlichkeit. Durch das, was sie gesagt haben, durch das, was sie gemacht haben, haben sie viele Menschenleben beeinflusst. Wie gesagt, manche positiv, andere negativ. Und die haben es in die Geschichtsbücher geschafft. Manche hat man ein Denkmal gebaut. Und darum erinnert man sich noch heute an solche Menschen. Und dann ist da noch Jesus Christus. Und ich glaube, es ist unumstritten, dass dieser Jesus Christus diese Welt verändert hat wie kein anderer. Der Menschen nicht nur in seiner Generation beeinflusst hat, sondern über tausende von Jahren. Er hat vor 2000 Jahren gelebt und noch heute gibt es Menschen, die von ihm beeinflusst werden. Menschen, die behaupten, dass er lebt. Menschen, die behaupten, dass er ihr Leben verändert hat. Menschen, die behaupten, dass er sie geheilt hat. Das klingt ja schon erstmal irre. Wie ist das eigentlich mit diesem Jesus? Hat Jesus eigentlich wirklich gelebt? Diese Frage wird sich auch oft gestellt. Im Fernsehen gibt es da manchmal so Wissenschaftssendungen, die der Frage auf den Grund gehen. Spiegel zum Beispiel gibt auch alle paar Jahre mal so ein Ding raus. Immer wieder diese Frage, wer war dieser Jesus? Hat es ihn wirklich gegeben? Naja, man hat natürlich das biblische Zeugnis, das ziemlich gut bestätigt ist durch die ganzen Manuskripte, die es gibt. Aber es gibt auch tatsächlich einige Zeugnisse von Menschen, die über Jesus berichten, die zwar auch keine direkten Zeitzeugen waren, aber zum Beispiel ein Flavius Josephus, ein bedeutender jüdischer Geschichtsschreiber, der für die Römer geschrieben hat, 93 nach Christus, und der erwähnt in seinen Geschichtsbüchern, Jesus Christus berichtet auch, dass er gekreuzigt ist und auferstanden ist, zum Beispiel. Es gibt noch einen römischen Schreiber, den Tacitus, hat ein bisschen später gelebt. Auch da taucht Jesus namentlich auf, auch dass er gekreuzigt war. Und selbst im jüdischen Talmud gibt es verschiedene Bücher und auch da taucht Jesus Christus auf. Also man kann schon sehr stark davon ausgehen, dass dieser Jesus gelebt hat. Das ist eine historische Tatsache. Die Frage ist aber nur, ja, wer ist er denn jetzt? Und da gehen die Meinungen ja richtig weit auseinander. Da gibt es einmal die Juden, die sagen, ja, Jesus Christus hat gelebt, keine Frage, aber er war ein jüdischer Rabbi. Das heißt also nichts anderes, er war ein Theologe. Er hat gepredigt und er wollte sozusagen das Judentum, den jüdischen Glauben reformieren. Und das hat leider nicht ganz so geklappt, deswegen hat man ihn gekreuzigt. Dann kam aber einige Jahre später dieser Paulus, dieser Apostel Paulus, der Jesus zum Messias hochsterilisiert hat und quasi ihr Lehren über Jesus verbreitet hat und ihn zum Messias gemacht hat. Und das haben dann viele Menschen geglaubt und dadurch ist sozusagen das Christentum entstanden. Aber für die Juden hat Jesus gelebt, aber er war eben nur ein jüdischer Theologe. Selbst im Islam glaubt man an Jesus Christus. Dass Jesus gelebt hat, ist für die Muslime gesetzt. Er taucht 22 Mal im Koran auf, weitaus öfters als Mohammed. Und es werden über Jesus Dinge ausgesagt, mit denen wir manchmal Probleme haben, sie zu glauben. Zum Beispiel, dass er von einer Jungfrau geboren worden ist, dass er Wunder getan hat, dass er in den Himmel aufgestiegen ist, dass er ohne Sünde war, ohne Schuld. Das glauben die Muslime. Aber sie lehnen ab, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und sie lehnen auch ab, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das steht ganz klar im Koran. Deswegen sagen die Muslime, Jesus war ein Prophet, also ein Mann, der eine Botschaft für die Menschen hatte. Sie glauben ja, dass Moses im Alten Testament sozusagen den Menschen das Wort Gottes, die Tora, gebracht hat, aber die Juden haben es verfälscht. Also kam Jesus, der nächste Prophet, hat den Menschen das Evangelium gebracht. Die Christen haben es auch verfälscht. Also kam Mohammed, hat den Menschen den Koran gebracht. Und den hat man jetzt schon seit 1500 Jahren dann sozusagen bewahrt, der darf ja nicht übersetzt werden und. Also Jesus ein Prophet. Wenn wir in die großen Kirchen hineinschauen, zum Beispiel orthodoxe, katholische Kirche, ja, da gibt es Jesus auch, aber da fällt er irgendwie zwischen den ganzen Heiligen nicht so wirklich auf. In diesen Kirchen gibt es ja viele Heilige, die verehrt werden, Menschen, die heilig gesprochen werden, weil sie etwas Besonderes getan haben. Und diese Menschen kann man verehren. Sie kann zu ihnen beten und kann sie quasi um Hilfe bitten, sie darum bitten, dass sie bei Gott fein eintreten. Und Jesus geht eigentlich in der Menge dieser ganzen Heiligen völlig unter. Er ist also quasi einer von vielen, den man anrufen kann, um sozusagen sich bei Gott ein besseres Standing zu verschaffen. Und wenn man in die evangelische Kirche hineinschaut, die ja schon gar nicht mal mehr daran glauben, dass die Bibel überhaupt wahr ist, sondern dass es sich bei vielen Ereignisberichten und Mythen und Legenden heißt, für sie war Jesus ja letztlich nur ein jüdischer Reformator, der eine neue Religion gegründet hat, das Christentum. Also wir sehen, die Meinungen gehen ja weit auseinander. Und ich weiß nicht, was du selber über Jesus denkst, aber irgendwo wahrscheinlich in diesem ganzen Wust und Ideen, die es da über ihn gibt, findest du dich wahrscheinlich auch selber wieder. Aber was sagt denn die Bibel über Jesus oder was hat Jesus über sich selbst ausgesagt? Was macht Jesus so besonders? Nun, das Erste, was wir feststellen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass Jesus durch sein Leben und durch sein Wirken Prophetien erfüllt hat. Es gibt ja im Alten Testament Prophetien, da wird vorausgesagt, dass ein Retter kommt, ein Herrscher, jemand, der von Gott gesandt wird. Und das fängt ja in der Bibel schon an, im Alten Testament, bei Abraham geht's los. Abraham hat ungefähr 2000 Jahre vor Christus gelebt und das zieht sich durch bis zum letzten Propheten des Alten Testaments, den Maleachi, der hat 400 vor Christus gelebt. In diesem Zeitraum zwischen 2000 bis 400 vor Christus sind Menschen aufgetreten, Menschen, die durch den Geist Gottes gesprochen haben, die Prophetien geäußert haben. Da wird zum Beispiel gesagt, dass durch Abraham ein Nachkomme kommt, durch den alle Menschen gesegnet werden. Nach Abrahams Söhne kam Jakob. Jakob hatte 12 Söhne, die Stammväter Israels sozusagen. Und es wird gesagt, dass aus Juda, aus diesem Stamm, ein ewiger Herrscher kommt. Und später sozusagen aus Juda kommt ja dieses Königsgeschlecht von David und Gott verspricht ihm, dass aus seiner Familie jemand kommen wird, der ewig auf dem Thron sitzt. Wenn man jetzt zum Beispiel ins Neue Testament schaut, wo der Stammbaum von Jesus aufgelistet wird, da tauchen alle drei Namen wieder auf. Man kann den Stammbaum von Jesus rekonstruieren. Der Geburtsort von Jesus wurde von einem Propheten namens Micha vorausgesagt, dass er in Bethlehem geboren wurde. Der Prophet Zacharia hat hervorgesagt oder vorausgesagt, dass Jesus verraten wird für 30 Silberstücke, was dann auch so eingetroffen ist. Der Prophet Jesaja spricht über den Kreuzestod von Jesus. Hunderte Jahre vorher ist es von seiner Auferstehung die Rede. Jesus selber hat durch sein Kommen viele Prophetien erfüllt. Das kann kein anderer Mensch, der jemals geboren ist, von sich behaupten. Und nicht nur das, Jesus selber hat auch Prophetien geäußert, die sich erfüllt haben. Er hat zum Beispiel gesagt in Matthäus 24, diese Endzeitrede von Jesus, da ist er in Jerusalem mit den Jüngern, sie kommen aus dem Tempel und die Jünger bewundern dieses Tempelgebäude und sagen, Mensch Jesus, guck dir mal dieses krasse Gebäude an, diese riesigen Steine. Und Jesus sagt, wundert euch nicht, aber in Kürze wird hier kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Das hat er so ungefähr 30 nach Christus in seiner Wirkenszeit gesagt, 70 nach Christus wurde von den Römern dieser Tempel zerstört, bis heute kann man nicht mehr anhand der Ruinen rekonstruieren, wie das Ding ausgesehen hat, nicht einmal wie groß der war. Alles weg. Das, was Jesus vorausgesagt hat, hat sich erfüllt. Er hat in der Nacht, bevor er gefangen genommen worden ist, Petrus vorausgesagt, dass dieser ihn dreimal verleugnen wird. Und Petrus hat gesagt, du spinnst wohl, das werde ich niemals tun. Aber genauso ist das passiert. Er hat vorausgesagt, Pfingsten, dass der Heilige Geist auf die Jünger kommt. Auch das ist passiert. Und er hat sogar seinen eigenen Tod vorausgesagt. Und das, obwohl er nicht krank war oder sonst irgendetwas, hat nichts darauf hingedeutet, dass er sterben wird. Aber Jesus wusste um seinen eigenen Tod. Ich möchte euch die Stelle mal vorlesen. Wir werden heute ein bisschen mehr in die Bibel schauen, weil das sozusagen unsere Quelle ist, die uns über Jesus Christus berichtet. Matthäus 16, Vers 20. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und dann heißt es hier ab Matthäus 16, 20. Anschließend schärfte Jesus seinen Jüngern ein, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Und dann begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den Hohenpriestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferweckt. Da nahm Petrus, einer seiner Jünger, ihn beiseite und fuhr ihn an und sagte: Niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus: Geh mir aus den Augen, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von den Menschen. Da denkt man sich, irre, woher weiß der denn all diese Dinge? Wie kann es angehen, dass sich Prophetien über hunderte von Jahren im Voraus in Jesus Christus erfüllen, die Gott selber durch seine Propheten das voraussagen lassen? Da wird deutlich, dass es sich bei Jesus Christus nicht nur um einen Menschen handelt, sondern wirklich um Gottes Sohn, weil diese Erkenntnis, dieses Wissen konnte er als Mensch nicht haben. Was fällt bei Jesus noch auf? Er hat Wunder getan. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, diese ganzen Berichte lesen über Jesus Christus, dann lesen wir das, dass er Blinde sehend gemacht hat, dass er Lahme gehend gemacht hat, dass er Tote auferweckt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat, dass er Menschen von Fieber heilen konnte. Es gab keine Krankheit, die Jesus Christus nicht heilen konnte. Und das Irre ist ja auch, wie er das gemacht hat. Er hat ja nicht so wie Wunderheiler oder wie wir es gerade im Anspiel gesehen haben, irgendwelche Gurus, irgendwelche Zauberformeln benutzt, irgendwelche Beschwörungen, Zauberbücher oder sonst irgendetwas. Er hat nicht auf irgendwelche Energiequellen zurückgegriffen. Sondern wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gesagt zu einem Lahmen: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Er hat zu einem Blinden gesagt: Sei sehend. Der hat nicht mal zu Gott gebetet dafür. Der hat dir nicht die Hände aufgelassen, im Namen vom allmächtigen Gott sei geheilt. Er hat einfach gesagt, sei sehend. Das kann kein Guru. Das kann kein Wunderheiler. Die zapfen alle irgendwelche Quellen an. Aber das hat Jesus nicht gemacht. Keine Zauberformeln, keine Sprüche, keine Amulette, keine Medikamente, nichts. Und wisst ihr, was das Irre ist? Der hat noch nicht mal Geld dafür genommen. Geh mal zum Wunderheiler. Da bezahlt sie Knete. In Afrika, wenn die Menschen krank sind, zu ihren Schamanen rennen, die müssen alle Geld bezahlen. Wenn wir als Christen da hinkommen und für die Kranken beten, dann fragen sie immer: Ja, was kriegt ihr denn dafür? Dann lachen wir und sagen: Nix. Wir haben es umsonst gekriegt, wir geben es umsonst weiter. Aber das ist normal, dass man Wunderheilern, Schamanen und Geisterbeschwörern für ihre Dienste bezahlt. Jesus hat keinen einzigen Cent genommen von irgendjemand. Alle Wunder waren frei. Und das hat zu Debatten geführt mit den jüdischen Theologen. Die haben ihn nämlich gefragt und haben gesagt: Hör mal, wo kommt denn deine Autorität her? Die konnten sich das nicht erklären. Die haben ja gesehen, dass da was passiert. Und die wollten nicht wahrhaben, dass er von Gott kommt. Sie haben ihn bezichtigt, dass es von Satan kommt. Woher nimmt Jesus diese Autorität? Er nimmt sie nirgendwo her. Er hat sie, weil er der Sohn Gottes ist. Und das Interessante ist, es passieren ja auch heute noch Heilungen. Menschen beten heute noch im Namen von Jesus Christus und Menschen werden gesund. In Ostfriesland, meiner Heimatgemeinde, zu der ich gehöre, mache ich zweimal im Jahr einen Heilungsabend. Dann auch so einen Abend wie hier, gibt es eine Predigt und dann wird anschließend für Menschen gebetet. Man kann kommen und für sich beten lassen. Egal, was für eine Krankheit man hat, was für Probleme man hat, man kann für sich beten lassen. Und neulich kam ein junger Mann zu mir aus unserer eigenen Gemeinde, der kam vor einem Jahr bei dem ersten Heilungsabend und wollte damals für sich beten lassen. Und er hatte eine Lungenkrankheit, COPD. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt. Ich kannte das damals nicht. COPD ist eine unheilbare Lungenkrankheit. Ist lebensverkürzend. können die Ärzte nichts machen. Keine Chance. Und er kam damals und hat uns das gesagt und gefragt, ob wir für ihn beten können. Haben wir ihm die Hände aufgelegt, haben im Namen von Jesus für ihn gebetet. Und dann kam er vor einem halben Jahr zu mir und sagte, Henrik, weißt du noch, als ich vor einem Jahr bei dir war und ihr für mich gebetet habt, er sagt, ich bin geheilt. Von dem Zeitpunkt an, wo ihr für mich gebetet habt, ging das stetig zurück. Und jetzt war ich letztens beim Arzt und er hat mir komplette Heilung bestätigt. Man kann nichts mehr finden, die Krankheit ist komplett weg. Jesus heilt auch heute noch. Auch in afrikanischen Ländern beten wir für Kranke und wir erleben, nicht jeder wird geheilt, aber es werden immer wieder Menschen geheilt durch die Kraft von Jesus Christus. Das hat er nicht nur damals getan, das macht er auch noch heute. Was ist noch so einzigartig oder besonders über Jesus? Das zum Beispiel, was er gesagt hat, seine Botschaft. Was hat er denn gesagt? Jesus hat zum Beispiel über Ethik gesprochen. Ethik heißt sozusagen die Lebensweise von uns Menschen. Und er hat Dinge gesagt, die bis heute kein Mensch übertreffen konnte. Was du nicht willst, dass man dir antut, das tu auch keinem anderen an, hat Jesus gesagt. Im Ende seiner Bergpredigt. Die goldene Regel. Oder er hat gesagt, du sollst deine Feinde lieben. Bete für die, die dich verfolgen. Segne, die dich verfluchen. Tu Gutes denen, die dich hassen. Leute, wenn wir nach diesen Worten leben würden, was meint ihr, was mit diesem Planeten los werde? Wie wir diese Welt verändern würden, wenn wir danach leben würden? Was für krasse Wahrheiten. Oder einmal bei seinen Jüngern im Tempel und dann kam da ein Mann und hat da fett gespendet, ordentlich Geld in die Box gehauen und später kam so eine Witwe und hat so zwei kleine Groschen oder Pfennige, was auch immer, da reingeschmissen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt seinen Jüngern, Leute, diese Frau hat mehr reingeschmissen als dieser reiche Mann. Dieser reiche Mann hat von seinem Überfluss gespendet. Der geht heute Abend nach Hause, sitzt vor einer riesengroßen Essenstafel, haut sich den Bauch voll und dann geht er gemütlich pennen. Diese Frau hat von dem gespendet, was sie eigentlich zum Leben braucht. Sie wird heute Abend vielleicht nur ein halbes trockenes Brot essen und sich mit einem hungrigen Bauch schlafen legen, weil sie das, was sie eigentlich zum Leben gebraucht hätte, gegeben hat. Und darum ist das, was sie gegeben hat, in Gottes Augen viel mehr wert als die Tausende von Euros, die der Reiche da gerade gespendet hat. Was für eine Weisheit, was für eine Logik dahinter steckt. Also die Lehren von Jesus sind einzigartig und die hat bis heute keiner übertroffen. Und dann glaubt man vielleicht noch, oder viele glauben, naja, da hat er noch viele tolle Sachen über Gott gesagt. Nee, hat er nicht. Worüber hat er denn gepredigt? Er hat nicht über Gott gepredigt. Er hat über sich selbst gepredigt. Er hat nicht gesagt, Gott ist das Licht der Welt. Nein, er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er hat nicht gesagt, Gott ist der gute Hirte, der sich um eine Schäfchen kümmert. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Jesus hat von sich gesprochen. Er hat über sich selbst gepredigt. Und darum haben sich die Juden ja auch so tierisch darüber aufgeregt. Er hat auch etwas über Gott gesagt, das ist richtig. Das war auch nicht das Problem. Aber er hat über sich selbst gesprochen. Und er hat ziemlich krasse Dinge manchmal gesagt. Gehen wir mal zu Johannes 5, Vers 21. Johannes 5, Vers 21, da predigt Jesus auch, spricht, Johannes hat viele Predigten von Jesus aufgeschrieben. Und dann heißt es hier in Johannes 5, Vers 21, denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. So wie Gott Tote auferweckt, so mache ich das auch. Was ist denn das für eine Aussage? Oder schauen wir mal Johannes 8, Vers 53. Johannes 8, Vers 53, da hat Jesus eine Auseinandersetzung mit den jüdischen Theologen und dann gibt es ja ein Gespräch und dann sagt es hier, da sagten die Juden zu Jesus, jetzt wissen wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham ist gestorben und auch die Propheten, aber du sagst, wer sich nach meinen Worten richtet, wird niemals sterben. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle schon gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Und Jesus sagt, wenn ich mich selbst ehren würde, wäre meine Ehre nichts wert. Doch es ist mein Vater, der mich ehrt. Es ist der, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt, doch ich kenne ihn. Wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht kenne, wäre ich ein Lügner wie ihr, aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Euer Vater Abraham sah dem Tag meines Kommens mit Jubel entgegen. Er sah ihn und war froh. Du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben, hielten ihm die Juden entgegen. Da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Die Juden haben schon begriffen, was Jesus hier sagen will. Er hat vor Abraham gelebt. Die Juden sagen, wie soll das sein? Du bist noch keine 50 Jahre, du bist gerade mal 30 und Abraham vor 2000 Jahren gelebt. Wie kannst du sagen, dass du Abraham gesehen hast? Das geht doch gar nicht. Oder Johannes 10, Vers 30. Noch deutlich kann man es nicht sagen. Jesus spricht von Gott als seinen Vater und dann sagt er in Vers 30, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und genau deswegen haben ihn die Juden auch angeklagt. In Johannes 19, Vers 7 können wir es nachlesen. Sie klagen ihn an, sie wollen ihn steinigen, sie wollen ihn ins Kreuz bringen, weil er sich selber zum Gott gemacht hat. Also Jesus hat sich selber nicht als Rabbi gesehen. Er hat sich selber nicht als Prophet gesehen. Er war auch beides. Ja, das ist richtig. Aber er hat sich selber als Sohn Gottes gesehen. Und darum waren die Juden so aufgebracht über ihn und wollten ihn loswerden. Also die Botschaft von Jesus Christus, die war völlig radikal, die war polarisierend. Das war nicht mal so, der hat ein paar hübsche Dinge über Gott gesagt, überhaupt nicht. Sondern er hat über sich selbst gesagt, dass er Gott ist, dass er der Retter ist. Und das wollten die Menschen nicht hören. Was noch ist einzigartig über Jesus? Das ist sein Tod. Nun, für uns vielleicht, für die Menschen damals nicht. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber da muss man ganz ehrlich sagen, das sind viele andere Menschen auch. Die Römer haben viel gekreuzigt. Sklavenaufstände wurden oft niedergemacht und Sklaven wurden gekreuzigt. Kriminelle, Terroristen wurden gekreuzigt und so auch Jesus. Selbst als er gekreuzigt wurde, kreuzigte man zwei Kriminelle zusammen mit ihm. Viele Menschen sind damals am Kreuz geendet, das ist eigentlich nichts Besonderes. Aber es gibt eine interessante Begegnung, als Jesus der Prozess gemacht wird, wird er ja vor Pilatus gebracht. Dem Statthalter, dem römischen Statthalter. Und dieser Pilatus merkt schon, die Juden haben Jesus eigentlich mehr aus Neid übergeben. Sie haben eigentlich keinen richtigen Anklagepunkt. Und dann nimmt er Jesus so ein bisschen zu sich, mit in die hinterste Kabine. Und dann kommt es zu einem Gespräch. Die Juden machen nämlich Druck auf Pilatus. Und dann heißt es ja, Vers 8, als Pilatus das hörte, geriet er erst recht in Panik. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus, woher kommst du? Und dann heißt es hier, aber Jesus gab ihm keine Antwort. Und dann sagt Pilatus hier, willst du denn nicht mit mir reden? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch ans Kreuz bringen. Und dann sagt Jesus in Vers 11, du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Da denkt man sich doch, Alter, was ist das denn? Stell dir mal vor, du wärst in der Situation. Die Leute wollen dich ans Kreuz bringen. Du bist kurz davor, dein Leben zu verlieren, auf einer der schrecklichsten Arten zu sterben. Und dieser Mann, dieser Pilatus, der über dein Leben entscheiden kann, kommt zu dir und sagt, gib mir irgendetwas, wie ich diese Menschen überzeugen kann, dass ich dich freilassen kann, weil ich weiß, du bist unschuldig. Da würde man doch erwarten, dass Jesus jetzt um sein Leben kämpft, dass er vielleicht um Gnade winselt, dass er bettelt oder dass er versucht, irgendetwas zu finden, womit er Pilatus überzeugen kann, dass er unschuldig ist. Und dann heißt es hier, der schweigt einfach. Und als Pilatus sagt, hör mal zu, Kollege, ich habe Macht über dich, da sagt Jesus, nö, hast du nicht. Du kannst gar nichts. Du hast null Macht über mich. In Johannes 10 sagt Jesus diese Verse, diese Worte seinen Jüngern, niemand hat die Macht, mir das Leben zu nehmen. Ich gebe es freiwillig und ich hole es mir wieder zurück. Wie irre ist das denn? Wie kann denn jemand in so einer Situation völlig gelassen bleiben? Es hat fast den Anschein, als ob Jesus ans Kreuz wollte. Es hat fast den Anschein, dass Jesus es nicht nur drauf aufgelegt hat, sondern dass er genau diesen Weg gehen wollte. Und wir erinnern uns, Jesus hat bei seinen Prophezeiungen auch seinen Tod vorausgesagt. Er wusste das. Er ist nämlich als Sohn Gottes in diese Welt gekommen, um am Kreuz zu sterben. Das war sein Weg. Und damit ist sein Tod einzigartig. Viele Menschen haben am Kreuz die Römer verflucht, ihre Feinde verflucht oder sie haben um Gnade gebettelt und geweint und geheult und sich vielleicht auch noch nass gemacht. Aber Jesus hat keins von beiden. Mit völliger Entschlossenheit geht er an dieses Kreuz, weil er genau wusste, was das für uns bedeutet. Was hat Jesus gesagt? Worum geht es ihm? Warum ist er in diese Welt gekommen? Schauen wir mal Lukas 5, Vers 31. In Lukas 5, Vers 31, da sagt Jesus hier, als er mit Leuten zusammen ist, er ist da mit Prostituierten zusammen und Steuereintreibern, Menschen, die im Volk verachtet waren, verschrien waren als die schlimmsten Sünder. Da wird Jesus hier angegriffen, weil er sich mit diesen Menschen, weil er mit ihnen zusammen ist. Und dann heißt es hier, da griff Jesus ein und gab ihnen zur Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechten zu sagen, dass sie ihre Einstellung müssen, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu retten. Jesus macht hier genau deutlich, warum er, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist. Es geht nicht darum, dass Menschen ihn anbeten oder ihn verehren, sondern er ist gekommen in diese Welt, um Menschen zu retten. Menschen, die sich durch ihre Schuld und Sünde zugrunde richten. Menschen, die sich durch Schuld und Sünde ihr Leben kaputt machen. Menschen, die durch ihre Schuld und Sünde sich gegenseitig verletzen und daran zerbrechen. Menschen, die in der Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit dieses Lebens gefangen sind, um sie zu befreien. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Um uns von unserer Sünde und Schuld zu retten, musste er an einem Kreuz sterben. Und das hat er freiwillig gemacht. Er als Sohn Gottes hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, auszusteigen. Hätte es jederzeit tun können, aber tat es nicht. Er ging diesen Weg. Es gibt vieles in dieser Welt, was beansprucht, göttlich zu sein. Das haben wir gerade in diesem Anspiel vorhin auch sehr schön gesehen. Dieser Guru, der heilende Kräfte hat, diese Kette mit diesem Stein oder Kristall, der besprochen oder bebetet worden ist, von dem inneren Frieden ausgeht. Die Religionen mit ihren Absolutheitsanspruch an Wahrheit über den Buddhismus, dem Hinduismus und was es da nicht alles gibt. Es gibt so viel, was den Anspruch hat, göttlich zu sein. Es gibt so viel, was den Anspruch hat, uns Menschen retten zu können. Aber wisst ihr, was Jesus Christus gesagt hat? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Wisst ihr, was das heißt? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist der Islam ein Irrweg. Dann ist der Hinduismus ein Irrweg. Dann ist der Buddhismus ein Irrweg. Dann ist jede andere Religion ein Irrweg. Dann ist die Evolutionslehre ein Irrweg. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist alles, was ihn nicht als Sohn Gottes anerkennt, eine Lüge. Wenn Jesus sagt, er ist die Wahrheit, dann ist der Islam eine Lüge. Dann ist die Evolutionslehre eine Lüge. Dann ist der Hinduismus und der Buddhismus und alles andere eine Lüge. Wenn Jesus sagt, er ist das Leben, bringt uns alles andere den Tod, den Zerbruch und die ewige Verlorenheit. Und das heißt, Jesus Christus stellt einen jeden Menschen vor die Entscheidung. Wir kommen nicht an ihm vorbei. Wir müssen uns fragen, wie stellen wir uns zu diesem Mann? Ist er wirklich der Sohn Gottes, von dem er gesagt hat, der er ist? Kann er uns wirklich retten, dann verdient er es, dass wir ihm mit unserem Leben vertrauen. Jesus Christus stellt uns vor die Wahl wie kein anderer Mensch. Jesus selber war mal mit seinen Jüngern unterwegs, das lesen wir Matthäus 16. Und dann fragt er seine Jünger und sagt, heißt es hier Matthäus 16 ab Vers 13, als Jesus ins Gebiet von Caesarea kam, fragte er seine Jünger, für wen halten mich die Leute? Dann sagten sie, einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für den Propheten Elia und wieder andere sagen, du seist Jeremia oder andere sagen, einer der alten Propheten. Aber ihr, fragte Jesus weiter, für wen haltet ihr mich denn? Du bist der Messias, erwiderte Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon ben Jona, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Wisst ihr, nicht nur wir Menschen heute haben Probleme mit Jesus, sondern das hatten auch die Menschen damals, die ihn live erlebt haben. Das hatten die Menschen, die gesehen haben, dass ein Blinder plötzlich sehend geworden ist. Dieses Problem haben auch Menschen gehabt, die gesehen haben, dass plötzlich ein Toter lebendig geworden ist. Das haben auch die Menschen mit ihm gehabt, die all diese Worte live aus seinem Mund gehört haben. Und Jesus sagt hier, um wirklich zu erkennen, wer er ist, da reicht unser menschlicher Verstand nicht aus. Das ist eine Offenbarung Gottes. Das zeigt uns Gott nur dann, wenn wir ihm ehrlich suchen und ein ehrliches Interesse an ihm haben. Dann werden wir erkennen können, wer Jesus Christus wirklich ist. Er ist der Retter. Gott selbst, der als Mensch in diese Welt gekommen ist, weil er jeden Einzelnen von uns liebt. Und weil er möchte, dass wir ihn kennen und dass wir ihn lieben. Und genau das tun wir aufgrund der Sünde nicht. Wir haben uns durch unsere Sünde von Gott selbst entfremdet. Wir leben ein Leben, das Gott keine Ehre gibt. Durch all das Böse, das wir tun, provozieren wir den Zorn Gottes. Und wir haben damit das Gericht Gottes verdient und das Resultat des Gerichts Gottes ist eine ewige Verlorenheit. Und weil Gott uns liebt und weil er möchte, dass wir in Ewigkeit mit ihm leben, darum ist er als Mensch in diese Welt gekommen und hat sich in Jesus Christus uns gezeigt. In Jesus Christus ist Gott uns nahe gekommen. Und er hat uns deutlich gemacht, durch diese ganzen einzigartigen Merkmale und Charakteristiken, die ich euch gerade vorgetragen habe, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Damit wir zu ihm kommen, mit unserer Schuld und unserer Sünde Vergebung empfangen können und mit Gott versöhnt werden können. Wisst ihr, was so irre ist? Wenn Menschen zu Helden werden, weil sie andere retten, dann werden sie geehrt. Wir bewundern den Feuerwehrmann, der in die Flammen rennt von einem brennenden Haus, um ein kleines Kind rauszuholen, der sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, damit jemand anders leben kann. Wir bewundern Soldaten, die im Feuerhagel losrennen, um einen verwundeten Kameraden zu retten. Die ihr Leben aufs Spiel setzen, damit ein anderer leben kann. Wir bewundern diese Menschen, wir ehren sie. Wir geben ihnen Medaillen, wir bauen ihnen Statuen. Und wisst ihr, dann kommt Gott selbst in der Person von Jesus Christus in diese Welt, um dich von deiner Schuld und Sünde zu retten, vor dem Gericht Gottes und der Strafe, die ewige Verdammnis in der Hölle. Und diesen Gott lehnen wir ab. Wir verachten ihn. Wir machen uns über ihn lustig. Wir setzen uns ihn nicht mit ihm auseinander. Wir nehmen ihn nicht ernst. Du brauchst Jesus Christus. Er ist gekommen, um dich zu retten. Nicht nur dein irdisches Leben, sondern dein ewiges Leben. Es geht um viel, viel mehr als um dieses Leben. Es geht um dein ewiges Leben. Und er ist gekommen, um dich zu retten. Und ich möchte dich heute Abend einladen, wie an jedem Abend. Wenn du heute Abend durch das Wirken des Heiligen Geistes erkannt hast, dass du Jesus vielleicht völlig falsch eingeschätzt hast. Wenn du heute Abend erkannt hast, dass in Jesus Christus dir wirklich der lebendige Gott begegnet und du sagst, ich möchte mich von diesem Jesus retten lassen. Wenn du merkst, dass du in der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit des Lebens in Schuld gefangen bist, dann sage ich dir heute, Jesus Christus kann dich frei machen. Und wenn du sagst, ja, genau das möchte ich, dann lade ich dich ein, dich heute Abend mit deinem Gott zu versöhnen und Jesus Christus als deinen Herrn und Retter anzunehmen. Wir werden jetzt noch mal auf ein Vortragslied hören. Dann hast du noch mal Zeit, das alles, was du gerade gehört hast, so ein bisschen sacken zu lassen. Und ich werde nach diesem Vortragslied noch einmal nach vorne kommen und dann werde ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Ein Gebet, das dir helfen soll, einen ersten Schritt auf deinen Gott zuzugehen und dich mit ihm zu versöhnen. Gott segne dich. Amen.